Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirin Anders. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben einen Weltrekordler an Bord, nämlich Jonas Deichmann. Der Mann, der 120 Triathlon-Langdistanzen an 120 Tagen geschafft hat. Wow, das hat hier in Nürnberg für viel Wirbel gesorgt. Und wir sprechen mit ihm über sein Limit zu finden und vielleicht auch deins neu zu definieren. Was treibt jemanden an zu solchen Höchstleistungen? Wie meistert er solche körperlichen Erschöpfungen und aber auch mentalen Tiefs über Monate hinweg, jeden Tag neu? Warum hat er trotzdem dabei meistens ein Lächeln auf dem Gesicht? Wir sprechen viel über Disziplin, Willenskraft und seine Strategien, die hinter den ganzen Rekorden strecken. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Jonas Deichmann. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schöne. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Jonas, cool, dass du heute da bist. Du hast für viel Aufsehen hier in der Region Nürnberg gesorgt. Und ich bin ja Nürnberger, deshalb kommt man an deinem Namen in den letzten Monaten nicht vorbei oder in diesem Jahr. Aber für alle, die es vielleicht doch irgendwie nicht mitbekommen haben, kannst du ganz kurz sagen, was du da Großartiges geleistet hast.
Guten Morgen, Luca. Ja klar, also ich habe jetzt gerade diesen Sommer 120 Mal die Triathlon-Langdistanzen 120 Tagen gemacht auf der Originalstrecke der Challenge Rot bei Nürnberg. Und ja, das war für mich auch das härteste Projekt meines Lebens. 14 Stunden Sport jeden Tag für vier Monate. Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radeln und dann noch 42 Kilometer Laufen. Und da war ich vom 9. Mai bis zum 5. September unterwegs.
Und vielleicht für alle, die jetzt damit, ne, das sind so große Zahlen, so 120 Tage in Folge, 42 Kilometer laufen und Co. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich habe es mal kurz durchgerechnet. Wenn du jeden Tag 3,86 Kilometer schwimmst, sind es 463,2 Kilometer. 182 Radfahren sind 21.624 Kilometer und 42,195 Kilometer Laufen sind über 5.000 Kilometer, macht 27.151 Kilometer, die du in diesen 120 Tagen zurücklegen hast. Das ist von Rot nach Japan, von Japan nach New York und von New York wieder nach Rot. Dann hast knapp 26.500 Kilometer. Nur, dass man mal eine Vorstellung bekommt für jeden, der vielleicht mit diesen Distanzen nichts anfangen kann und mit dem, was du da geleistet hast.
Ja, es ist immer so, die Distanzen auch mal auf dem Globus anschaut, dann ist es auf unserem Breitengrad ja ziemlich genau einmal ja, rum um genau. Die Welt. Das schwimmend, rannend und laufend. Das ist schon ganz cool. Also wir haben uns auch bei dem Projekt immer mal den Spaß gemacht und man muss sich ja irgendwie unterhalten bei 120 Tagen. Also gelaufen, wenn wir jetzt in Rot losgelaufen wären, jetzt sind wir mittlerweile in Rom angekommen, jetzt Neapel, wow. Genau, und im Fahrrad, ja, jetzt geht's langsam über Richtung Himalaya. Also das ist auch ganz, ganz lustig, wenn man das so ins Verhältnis setzt.
Ja, das glaube ich. Das ist tatsächlich auch was ich immer ganz gern mache, so diese Zwischensteps immer mal so aufsummieren und zu so sagen, so hey, ich bin der Mensch, der sagt, wo wäre ich eigentlich gerade? Das finde ich immer ganz witzig. Du hast schon gemeint, es war das härteste, was du je gemacht hast. Du hast auch in einem Interview gesagt, es war definitiv mental das härteste Projekt, das ich bisher gemacht habe.
Ja, also ich habe vorher verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt und den Triathlon um die Welt gemacht. Das war auf eine andere Art und Weise eine Riesenherausforderung, vor allen Dingen, weil es so unplanbar war. Geschlossene Grenzen, Winterstürme in Sibirien und so weiter. Und es gab aber immer einen kleinen Puffer. Also es gab die Möglichkeit, naja, wenn es mir heute nicht gut geht, dann laufe ich heute als statt 50 Kilometer nur 40 und gebe dem Körper damit eine Möglichkeit, mich zu erholen. Und bei diesem Projekt jetzt, das war halt eine Langdistanz, einmal Challenge Rot, jeden Tag, komme was wolle. Also es gab überhaupt keinen Puffer. Und das bedeutet, ich habe im Schnitt 14 Stunden gebraucht. Und wenn man dann noch überlegt, abends muss ich noch was essen, ich habe noch ein Physio, man hat auch kleine Wege. Also da bin ich täglich auf etwa 7 Stunden, maximal 7 Stunden Sport am Tag, Schlaf am Tag gekommen. Und es ist also langfristig schon am Limit von dem, was geht. Also man kann natürlich mal einen Tag weniger schlafen, aber da kommt man sehr schnell in eine Abwärtsspirale bei der Belastung. Und das hat bedeutet, 4 Monate jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und auch in die Nacht hinein muss ich voll da sein. Ich kann mir nicht den Moment der Schwäche, wo ich nicht performe, wo ich mich nochmal umdrehe oder irgendwie was so ein bisschen länger braucht, das geht nicht.
Mhm. Das ist tatsächlich auch das, was mich so interessiert hat, gerade, weil in einem Interview hast du auch gemeint, du kommst da an und dann musst du eigentlich, du hast es gerade geschafft für den Tag, 14 Stunden Sport abgerissen, läufst durchs Ziel und dann ist eigentlich dieses, dann muss ich sofort wieder runterfahren, weil dann muss ich schlafen danach. Also ich habe nicht viel Zeit zwischen dem Ankommen und dem Schlafen, also ich muss schnell runterfahren. Und was ich mich da gefragt habe, was vielleicht auch jeder so ein bisschen aus seinem Alltag kennt, ist dieses, wenn man den Gedanken im Kopf hat, ich muss jetzt schlafen, dann fällt es einem oft extrem schwer zu schlafen. Wie bist du damit? War das Thema mal oder konntest du das gut wegmachen?
Das ist vollkommen richtig, also kennt jeder, klar. Und es gibt ja auch verschiedene Techniken, wie man gut einschlafen kann. Und für mich war das Wichtigste, ich habe ja auch unglaublich emotionale Tage gehabt. Es waren ja teilweise ein paar hundert Leute dabei, die mitgemacht haben. Und es war ja, richtige Partystimmung an manchen Tagen. Und dann für mich war in dem Moment, wo ich ins Ziel gekommen bin, habe ich sofort meine Routine gehabt, wie ich jetzt herunterkomme. Und in dem Moment, der heutige Tag ist geschafft. Jetzt geht's darum, zu essen, eine gute Recovery zu haben, früh ins Bett zu kommen. Um für den nächsten Tag bereit zu sein. Und da gibt's Dinge, also rein körperlich gesehen, eine Kiwi essen hilft tatsächlich beim Schlafen.
Echt, ja, und tatsächlich, eine Kiwi.
Ja, ist auch wissenschaftlich erwiesen. Kiwi sind Stoffe drin, die beim Einschlafen und für einen tieferen Schlaf helfen.
Ich hätte jetzt gedacht, wegen Zucker vielleicht kein Obst irgendwie vorm Schlafen oder sowas.
Ja, aber eine Kiwi schon. Also eine Kiwi hat einen Stoff drin, der beim Einschlafen hilft.
Okay.
Die meisten machen es morgens ins Frühstück, das ist dann vielleicht
kontraproduktiv.
Genau, ist nicht so hilfreich. Aber Kiwi so eine Stunde vorm Schlafen gehen ist super. Und dann kann man ja auch mit kalt beziehungsweise heiß duschen, kann man den Körper auf Temperatur bringen zum Schlafen. Es gibt verschiedene Atemübungen und das Allerwichtigste allerdings ist jegliche Aufregung und, sag ich mal, auch Geräte von mir fernzuhalten. Das heißt, ich bin abends nicht mehr am Handy und wir haben auch Teambesprechungen. Ich hatte ja auch ein Team um mich herum. Haben wir die wichtigen Dinge haben wir nicht abends gesprochen. Wenn es irgendwas was gab, wo mein Vater gewusst hat, das ist für mich Aufregung, dann haben wir das morgens in der Mittagspause gesprochen und nicht vorm Schlafen gehen. Und das sind so Sachen, wo man was beeinflussen kann und ja, und dann natürlich einfach in die Routine reinkommen. Aber 14 Stunden Sport helfen beim Einschlafen.
Hey, ganz kurze Unterbrechung. Du weißt ja, dass ich keine nervige Werbung schalte und dir auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich an dich habe, ist, dass du mir hilfst, meine Botschaft besser und mehr in die Welt hinauszutragen, um noch mehr Menschen zu begeistern und ein besseres Leben zu ermöglichen. Und der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn du die Folge mit jemandem teilst und sie bewertest. Damit tust du mir einen riesen Gefallen. Aber noch wichtiger, vielleicht veränderst du dadurch das Leben von jemand anderem. Und dafür bin ich dir riesig dankbar. Also teil die Folge gerne und bewerte sie. Und jetzt zurück zum Jonas. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. So, jeder kennt es auch, wenn er mal irgendwie so einen Wettkampf gemacht hat oder so extrem viel Sport an einem Tag macht. Meistens liegt man da dann doch abends ganz gut in der Falle, ne? Und ist ganz gut müde zum Einschlafen. Also ich denke da, bist du denn... Weil die Challenge, die du gemacht hast, mit 120 Tagen am Stück, das unterscheidet sich ja grundlegend von jemandem, der das einmal jetzt macht, so als Wettkampf und Co. und ich will meine Bestzeit laufen, sondern du wolltest das ja durchhalten. Für dich war es ja die Langdistanz lange durchhalten. Bist du denn abends überhaupt so richtig kaputt ins Bett gefallen, wie man es nach so einem einmaligen Wettkampf ist, wo man alles auf der Straße lässt?
Nicht alle Tage. Also muss ich ganz klar sagen, wenn ich eine Langdistanz an einem Tag machen würde, dann würde ich ein paar Stunden schneller sein. Und das Ziel ist aber, das jeden Tag zu machen für 4 Monate. Das heißt, ich bin auch in einem Tempo unterwegs, wo ich abends nicht fix und fertig bin, sondern idealerweise noch Reserven habe. Und das merkt man natürlich dann dann es akkumuliert sich ja auch. Also für mich waren die ersten drei Langdistanzen ganz locker und dann so bei der vierten auch. So lange merkt man so ein bisschen, fünfte, sechste, siebte, achte, da denkt der ganze Körper nur, was tust du mir hier an, und rebelliert. Und dann beginnt der Anpassungsprozess, wo es langsam besser wird. Und danach so die letzten 110 Langdistanzen, da gibt's gute Tage, wo es mir wirklich leicht fällt, wo ich abends auch überhaupt nicht müde bin, also körperlich gesehen. Und dann gibt's Tage, da bin ich fix und fertig. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, ich wurde auch medizinisch betreut vom Uniklinikum in Nürnberg. Und wir haben Blutwerte und alles genommen regelmäßig. Ich habe keinerlei Muskelentzündungswerte gehabt. Mhm. Also mein Arzt hat immer gesagt, du hast Blutwerte, als ob du gerade ein 5-Kilometer-Läufchen und keine Langdistanz gemacht hast. Also
Wahnsinn.
Dass man so im Bett liegt abends und Muskelkater hat und alles nur weh tut, das habe ich nicht gehabt.
Das ist ja auch das, dass der Körper sich anpasst, fand ich auch so faszinierend, weil ich habe das Buch von Ross Edgley gelesen, den kennst du vielleicht auch, der um Großbritannien geschwommen ist, und der dann auch meint, er hat seinen Schwimmanzug am Anfang angehabt und nach so ein paar Tagen, Wochen hat ihm der einfach nicht mehr gepasst, weil sein Körper hat sich einfach komplett verändert und angepasst an dieses, okay, ich schwimme jetzt jeden Tag, ich werde jetzt zum Fisch, so nach dem Motto. Und so war es dann am Ende wahrscheinlich bei dir auch so ein bisschen so, okay, der Körper hat gemerkt, okay, alles klar, anscheinend ist Triathlon Langdistanz jetzt jeden Tag mein Los.
Absolut. Also das klingt für viele Leute wahrscheinlich ein bisschen seltsam, aber für mich und meinen Körper wurde es ganz einfach Normalität, eine Triathlon Langdistanz zu machen, jeden Tag. Und ich habe das nicht hinterfragt, sondern das ist einfach, morgens klingelt der Wecker und dann bin ich da in meiner Routine drinne. Und jetzt gehe ich schwimmen, dann gehe ich radeln, dann gehe ich laufen und dann schlafe ich wieder. Und in 4 Monaten bin ich durch. Und der Körper hat sich letztendlich angepasst. Also mir hat am Ende natürlich der Punch gefehlt. Also ich habe gerade auf dem Rad natürlich gemerkt, ich kann jetzt hat ja auch ein paar Anstiege in Rot, die kann ich jetzt nicht mehr so mit Kraft rüberdrücken, wie ich das normalerweise mache, aber solange ich in meinem Komforttempo unterwegs bin, hat sich der Körper voll angepasst, ja. Mhm.
Ja, du hast ja auch gemeint, ein Langdistanz-Triathlon war irgendwann am Tag Normalität für dich und du hattest dann auch deine Routinen. Routinen finde ich immer, ich bin großer Fan von Routinen, aber ich weiß auch, Routinen verleiten manchmal zu Schludereien. Wie bist du damit umgegangen, dass man sagt, man macht irgendwas jeden Tag und irgendwann macht man es halt nicht mehr mit wirklich 110% Hingabe und volle Konzentration, sondern manchmal ist man so ein bisschen, ich bin so in meiner Routine drin und dann mache ich halt. Wie bist du damit umgegangen?
Also Routinen waren für das Projekt absolut essentiell, aus dem Grund, ich habe ja auch ein Team drumherum gehabt, was mich unterstützt hat, und wenn ich 14 Stunden brauche am Tag, dann muss ich noch was essen, dann brauche ich noch ein Physio und so weiter. Das heißt, ich bin auf 6 bis 7 Stunden Schlaf pro Tag gekommen. Das ist für mich in Ordnung, aber langfristig darf es nicht weniger werden. Wenn es weniger wird, das geht auf Kosten der Regeneration. Das heißt, letztendlich, ich habe jeden Tag den Mindset gehabt, jede Minute zählt. Jede Minute, die ich nicht mit Sport, Essen, Schlafen oder irgendeiner Art von Recovery verbringe, ist eine Minute, die mich meinem Ziel nicht näher bringt. Und auch im Team, wenn Dinge schief laufen, wenn ich aus dem Wasser komme, mein Fahrrad steht nicht da oder mein Essen ist noch nicht fertig oder ich muss irgendwo warten, irgendwas passt nicht, dann geht es auf Kosten der Regeneration. Das darf nicht passieren. Und maximale Routine in die Prozesse rein. Und ich muss ja auch ganz klar sagen, das ist absolut richtig, wenn man diese Routinen hat und man macht jeden Tag dasselbe, dann wird man dazu auch verleitet natürlich, dass man irgendwann in der Mittagspause zum Beispiel länger braucht oder sowas. Und das haben wir aber auch gestoppt. Also da haben wir ein Team und wir haben sofort, wenn irgendeiner, ob das ich war oder jemand in meinem Team, wo wir gemerkt haben, da passiert jetzt ein Fehler oder ich brauche in der Mittagspause 5 Minuten länger als ich normalerweise, dann wird es sofort angesprochen, warum ist das so? Und da man die Routine hat und weiß, wie lange das dauert, kann man sofort reagieren. Und dann macht man einfach eine Challenge draus. Okay, normalerweise habe ich 25 Minuten Mittagspause gemacht. Jetzt ist uns aufgefallen, die letzten 3 Tage war es im Schnitt 10 Minuten länger. Also esse ich nicht mehr so schnell, weil ich zu viel in der Routine einfach so ein bisschen, ja, man wird schludrig.
Bequem. Und
bequem, genau. Ja, bequem, ja. Genau.
Der Körper optimiert sich, ja, auf Energiesparen.
Genau, also es ist ja letztendlich, muss man sagen, der Punkt ist, gerade an den Tagen, wenn ich mal eine Woche lang gar keine Beschwerden hatte, dann kommt man sehr, sehr schnell in das Gefühl rein, ja, aber es läuft ja alles, es funktioniert ja alles. Mhm. Aber die Belastung ist so groß, dass ich weiß, das funktioniert heute alles. Ich werde aber irgendwann in der nächsten oder übernächsten Woche wieder irgendwie Wehchen haben. Das ist bei der Belastung einfach normal. Und da gehe ich am besten ausgeruht und frisch rein. Das heißt, auch an den guten Tagen muss ich den Mindset haben, jede Minute Zusatzschlaf ist gut. Und daher darf ich nicht schludrig werden. Und das ist dann sofort, wenn man merkt, okay, die Mittagspause wird länger, reagieren. Dann stoppen wir die Zeit. Okay, jetzt machen wir das mal 2-3 Tage auf wirklich, wo die Uhrzeit mit, die Stoppuhr mitläuft. Wie lange brauche ich? Und sofort ist man mit dem Kopf ja wieder in dem Modus drinne. Jetzt ist auch in der Pause Action angesagt.
Ja, und dadurch schaltest du halt deinen Kopf wieder an, ne? In der Routine verleitet er mir dazu, den Kopf abzuschalten. Das ist ja auch gut, ne? Dass man sagt, okay, weil wenn der Kopf die ganze Zeit arbeiten muss, dann bist du halt auch erschöpft irgendwann. Und dadurch, dass du ihn aber an gewissen Momenten wieder anschaltest, wenn dein Team dich eben darauf hinweist, so, hey Jonas, du brauchst im Schnitt 5 Minuten länger als sonst. Was ist los? Das müssen wir wieder runterbekommen, weil das fehlt uns irgendwann am Schlaf. Und multipliziert mal 120 Tage, wird das irgendwann halt zu viel, ne? Ja.
Also man kann so zusammenfassen, wir hatten eine kontrollierte Routine. Das heißt, wir haben versucht, Routine und Prozesse zu optimieren und in alles reinzubringen. Und zugleich haben wir ein Team, wo jeder drauf schaut, wird irgendjemand nachlässig, funktioniert die Routine genau so, wie sie sein soll, und um dann einfach auch sofort zu reagieren.
Vom Mindset her, wie bist du an so ein unfassbar großes Projekt rangegangen? Also wie hast du dich mental auf sowas vorbereitet? Also gerade auch im Sinne von, wie war dein Antrieb dahin? Ne? Also es gibt ja, man hat auf irgendwas Bock, man ist motiviert oder man hat eine unfassbare Disziplin, um Sachen durchzustehen oder eben Routinen, die man einsetzt. Es gibt ja ganz viele Strategien, wie man so solche Sachen durchhalten kann. Wie habt ihr oder wie hast du dich mental auf sowas vorbereitet?
Also als allererstes muss ich sagen, ich mache seit 2017 beruflich solche Projekte und habe verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, wo ich Kontinente durchquert habe, habe einen Triathlon um die Welt gemacht. Und mit jedem Projekt, was man erfolgreich absolviert, was schwer war, wo man Rückschläge hat und Tiefpunkte, wird man mental stärker. Mentale Stärke lässt sich nicht auf dem Sofa und in der Komfortzone entwickeln, sondern man wächst mental, indem man rausgeht und sich das Leben nicht einfach macht. Und da habe ich mit allen meinen Projekten in der Vergangenheit einfach extrem viel gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass es kommen immer bessere Zeiten. Also dass auf jeden Tiefpunkt einfach auch wieder ein Hochpunkt folgt. Und wenn es mir heute nicht gut geht, dann heißt es nicht, dass es morgen auch so ist, sondern ich glaube fest daran, morgen wird es wieder besser. Und dann gibt's das mal so die Grundvoraussetzungen und Leidenschaft natürlich, braucht man absolut. Und es gibt so ein paar Strategien mental, die unglaublich wichtig sind. Und ich gehe mal auf 2 ein. Das eine ist Optimismus und damit einhergehend auch eine positive Sprache und Denkweise. Und damit meine ich, ich kann das, ich schaffe das und morgen wird ein guter Tag. Und da gibt es auch kein Konjunktiv und kein Vielleicht und ich hoffe, sondern ich kann das. Und dann nehme ich mal ein Beispiel. Ich habe ja auch ein paar hundert Leute gehabt, die Langdistanz mitgemacht haben bei mir. Und ich stand dann immer jeden Morgen am Rotsee und habe gefragt, waren ein paar Schwimmer dabei. Und dann habe ich immer gefragt, wer von euch macht denn heute die ganze Langdistanz mit? Und dann sind immer erst ein paar Hände hochgegangen, ich mache mit. Dann habe ich nochmal gefragt und dann kamen ab und an nochmal so 1-2 Nachzügler, die so ganz zögerlich die Hand hochgehoben haben. Ja, ich probier's mal. Wer hat gefinisht? Also die Finisher-Quote bei denen, die selbstbewusst die Hand hochgehoben haben und gesagt haben, ich mach's, die ist 10-mal höher als bei denen, die dann so ein bisschen zögerlich gekommen sind. Also ich bin bedingungsloser Optimist und ich glaube fest daran, ich schaffe das. Und so eine Sprache nutze ich auch. Und der zweite unglaublich wichtige Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, zwar eine große Vision zu haben und das auch zu visualisieren, das ist positiv, klar, und im Tagesgeschäft aber herunterbrechen auf kleine Ziele. Das heißt, in meinem Kopf, da mache ich gar keine 120 Langdistanzen, da mache ich auch nicht eine Langdistanz, sondern ich gehe jetzt ein bisschen schwimmen, dann mache ich eine kleine Radtour, dann kommt eine Mittagspause, dann gehe ich noch ein bisschen radeln und dann kommt ein Läufchen. Und das Läufchen sind auch keine 42 Kilometer in meinem Kopf, sondern da laufe ich dann erstmal an den Kanal, dann kommt da auch schon bald ein Verpflegungsposten oder irgendwas und dann kommt es zur Wende und dann geht es wieder nach Rot rein, da gibt es dann bei Kilometer 30 wieder eine tolle Verpflegung und irgendwann bin ich im Ziel. Also ich breche mir das Ganze in kleine Etappen runter. Und das ist auch die große Fähigkeit von den Leuten, die im Ultrabereich gut sind und die am Ende es nicht schaffen. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sich nicht entmutigen lässt von dem, was noch alles kommt, sondern sich selber immer wieder klar macht, es ist nicht mehr weit, auch wenn es noch weit ist.
Ja, starke Strategien. Zu der ersten Strategie, da habe ich auch ein Zitat von dir gefunden. Du hast gemeint, ich wusste immer, dass ich das erreichen kann. Ich habe nie daran gezweifelt. Das ist auf jeden Fall Optimismus und positive Sprache und finde ich auch super wichtig, kann ich sehr gut mit resonieren. Aber was passiert, wenn das jetzt mal nicht der Fall ist? Also wenn das jetzt gescheitert wäre oder wenn du mal gescheitert bist, ist es mal passiert, dass du dir quasi gesagt hast, nee, ich schaffe das und dann, nee, ich habe es jetzt nicht geschafft, keine Ahnung. Ist es schon mal passiert? Also was passiert in deinem Kopf, wenn das dann mal eintritt, der Fall?
Also bei meinen großen Projekten habe ich es immer geschafft. Nicht unbedingt, also an einzelnen Tagen. Kann sein, ich habe jetzt, wenn ich einen Triathlon um die Welt mache, habe ich ein Kilometerziel heute von 250 Kilometer und aufgrund von Gegenwind oder was auch immer oder ein Defekt schaffe ich das an dem Tag nicht. Das macht aber nichts, weil mein großes Ziel ist ja, einen Triathlon um die Welt zu machen und den habe ich am Ende auch geschafft. Also ich habe bisher alle meine Projekte, sag ich mal, wenn man geschafft, so definiert, dass ich am Ende von dem Projekt sagen kann, ja, ich bin damit, es war ein Erfolg. Dann habe ich alle meine Projekte geschafft. Und das gibt mir natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen. Ich muss trotzdem sagen, wenn man so Dinge macht, wie jetzt 120 Langdistanzen in 120 Tagen, dann weiß ich natürlich auch, dass ich irgendwann mal aufgrund von verschiedenen Faktoren das nicht schaffen werde. Ist einfach so. Da kann eine Verletzung kommen, es kann ein Unfall, ein Sturz, vom Fahrrad kann ein Auto erwischen oder was auch immer. Also es gibt so viele Dinge, wo das Projekt dann auch vorbei ist. Und daran denke ich aber nicht. Ich mache mir im Vorfeld natürlich Szenarioplanung. Das heißt, ich überlege mir vorher für alle Herausforderungen, die kommen können, einen Plan, damit ich reagieren kann. Also ich habe für alles, was ich mir vorstellen kann, okay, Krise A tritt ein, wie reagiere ich? Damit ich in der Situation in den Automatismus reinkomme. Und trotzdem habe ich aber das hundertprozentige Gefühl, ich schaffe das. Und der Grund ist, ich habe mir vorher überlegt, geht das Projekt? Schaffe ich das? Und ich habe mich dazu entschieden, ja, das geht, das schaffe ich. Und dann hinterfrage ich es auch nicht. Dann bin ich in der Ausführung, in der Exekution drinne und ja, und ich weiß, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Das ist ja das Schöne am Ausdauersport, es kommen immer bessere Zeiten. Und es ist auch wenn jemand eine Langdistanz macht oder einen Marathon läuft, es kann sein, dass wenn man Kilometer 35 unglaublich schwer ist und 5 Kilometer später ist man wieder locker am Joggen. Das gibt's. Und daran glaube ich fest, und zwar jeden Tag.
Ja, das finde ich eine sehr gute Ergänzungsstrategie zu dem Optimismus und positive Sprache. Dieses, ich bereite mich trotzdem auf alle Fälle vor. Ne, auf alles, was schiefgehen kann, bereite ich mich vor, denn dadurch versetzt du dich ja auch in die beste Ausgangslage, um dann wirklich auch das durchzuziehen, um dann auch den Erfolg zu haben. Und man sagt ja auch immer dieses, irgend so ein stoischer Spruch von früher aus dem alten Rom war irgendwie dieses, Soldaten sollten im Winter, wo kein Krieg herrscht, noch härter trainieren, damit sie dann, wenn Krieg herrscht, wirklich gut vorbereitet sind. Ne? Also dieses, du musst eigentlich in der Offseason viel härter trainieren als beim Wettkampf, weil dann ist so, ja, du hast alles gesehen, was soll ich denn noch überraschen?
Absolut. Also, und das ist eben der Punkt, wenn man jetzt einen Soldaten nimmt, ein Soldat, der muss sich über alle möglichen Szenarien natürlich vorbereiten. Der muss sich vorher überlegen, alles, was passieren kann, was kann schieflaufen, wie und trotzdem, wenn es dann ja zum Gefecht kommt, muss er der festen Überzeugung sein, dass er gewinnt, sonst brauchen wir gar nicht erst los. Und genauso ist es in allem im Leben. Und ich nehme mal ein Beispiel. Mein Bruder ist an Tag 17 schwer gestürzt auf dem Fahrrad. Also mein Bruder hat ja teilweise mitgemacht und er hat an Tag 17 einen schweren Unfall gehabt in der Abfahrt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und in dem Moment, ich war so maximal 10 Minuten bei ihm und bin dann weitergefahren. Und da haben viele Leute auch gemeint, ja, wie kannst du da einfach weiterfahren, wenn dein Bruder jetzt ins Krankenhaus kommt mit einem Schlüsselbeinbruch? Ist ganz einfach. Wir haben schon ein paar Monate vorher, vor dem Projekt, darüber diskutiert, was passiert, wenn mein Bruder oder jemand aus meinem Team stürzt. Und haben uns dann genau überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Und es war so, wenn jetzt ein Auto in die Radgruppe reinfahren würde oder was wirklich ganz, ganz, ganz Schweres passiert, das kann man nicht im Vorfeld planen. Da muss man in der Situation entscheiden, was man macht. Bei einem Schlüsselbeinbruch, das ist eine Verletzung, die wieder ausheilt. Also es sind keine bleibenden Schäden und ist bei Radfahrern, es passiert halt leider, muss man einfach sagen. Und da war ganz klar, ich kann meinem Bruder jetzt nicht helfen. Wir sind noch andere Leute da, es bleibt jemand bei ihm, bis der Krankenwagen kommt, dann kommt er ins Krankenhaus. In Rot wird er gut betreut. Wenn ich jetzt hier länger warte und mein Projekt riskiere, dann wacht mein Bruder im Krankenhaus später auf und hat auch noch die Botschaft bekommen, okay, der Jonas hat sein Projekt nicht geschafft. Also das hilft wegen dem Sturz, genau. Also es hilft weder mir noch ihm, es hilft niemandem, wenn ich da bleibe. Und es war dann war der Sturz. Und natürlich ist es mental für mich auch erstmal so, oh, was ist denn jetzt hier los? Also es ist auch für mich eine Krisensituation. Und dann bin ich aber sofort in den Automatismus, mit meinem Vater telefoniert, ist das passiert. Und dann war sofort die Ansage, okay, du fährst jetzt weiter. Und das sind so Dinge, die man im Idealfall vor dem Projekt sich überlegt und nicht, wenn dann die Situation eintritt.
Definitiv, ich meine, Schlüsselbein kann ich ein Lied von singen, das habe ich mir dieses Jahr auch schon gebrochen. Nicht beim Fahrradfahren, aber beim Skifahren ist so das zweitmeiste, wo dann so ein Schlüsselbein durch ist. Und da war es auch eine ähnliche Situation, also nee, nicht annähernd ähnlich, aber die Reaktionen waren ähnlich, so dieses, ja nee, komm, dann brechen wir das jetzt hier ab und dann gehst du ins Krankenhaus und Co. Und ich war so, ja nee, ihr könnt mir jetzt auch nicht weiterhelfen, ihr könnt jetzt auch nicht operieren, ihr macht jetzt mal schön weiter. Und ich kümmere mich mal um mich. Es ist schön, dass ihr an meiner Seite bleiben wollt. Ich weiß es sehr zu schätzen, aber let's go. Ihr habt noch was vor, also weiter damit. Wenn du dieses Vorbereiten, finde ich so ein spannendes Thema, weil auf sowas kannst du dich an sich eigentlich nicht vorbereiten. Du kannst dir nicht sagen, okay, lieber Bruder, jetzt stürze ich da mal ein paar Mal vom Fahrrad, damit wir das mal durchspielen, wie das dann wirklich ist, ne? Das passiert dann, das macht ja auch niemand, aber du gehst es ja mental durch. Geht dir das dann oft durch? Also, dass du wirklich sagst, okay, was passiert, welche Routine, wie so ein Sanitäter, wenn er einen Notruf bekommt, dass der genau weiß, es liegt ein Schalter um und ich weiß, was ich machen muss.
Also der Punkt ist, ich möchte rationale Entscheidungen treffen in Krisensituationen. Und rationale Entscheidungen trifft man am besten, wenn man nicht emotional aufgewühlt ist, wie zum Beispiel nach einem Unfall von einem Bruder. Und in dem Moment hat man nämlich natürlich auch das Gefühl, man möchte jetzt bei ihm bleiben oder man, also es beschäftigt einen ja. Und wenn man sich im Vorfeld einfach an den Tisch setzt gemeinsam und jetzt überlegt, okay, was kann alles schiefgehen? Ich kann einen Defekt haben, ich kann einen Sturz haben, mein Team kann einen Sturz haben, ich kann eine Lebensmittelvergiftung haben, ich kann eine Erkältung haben und. Also man kann jegliches Szenario vorher durchgehen. Und dann rational im Vorfeld überlegen, okay, Szenario A trifft ein, Szenario B tritt ein, was ist die beste Reaktion? Und wenn dann die Situation ist, kommt und eintritt, dann hat man Automatismus und macht's einfach und weiß, das ist das beste Krisenmanagement.
Nochmal zurückgehen auf die andere Strategie, die du genannt hast, mit diesen Meilensteinen setzen, dass man sagt, ich denke jetzt nicht, dass ich 42 Kilometer laufen muss, sondern eben bis zu Punkt A, dann von Punkt A zu Punkt B, dann kommt die Wende, dann wieder in Rot und so weiter. Bist du, wenn du, ich weiß, ich kenne solche Strategien von mir selber auch, ich setze mir auch mal Meilensteine, aber so im Hinterkopf ein bisschen man kann es ja nicht ausschalten. Man weiß ja trotzdem, dass man jetzt gerade 42 Kilometer läuft. Oder ist es bei dir mittlerweile wirklich, nee, das ist tief verankert jetzt, dass ich anhand dieser Meilensteine mich voranangle und nicht ans große Endziel denke?
Natürlich weiß man, wie weit es noch ist. Also außer Frage, ja, weiß man, dass es 42 sind. Man weiß auch, dass es 120 Tage sind. Natürlich weiß man das. Das Entscheidende ist, man konzentriert sich auf das Jetzt. Und genauso wie man weiß, es sind noch 120 Tage oder es sind noch 42 Kilometer, weiß ich auch, dass es mir wieder besser gehen wird. Und das ist der Punkt, wenn es mir an Tag 20 schlecht geht, dann denke ich nicht, oh, mir geht's nach 20 Tagen schon schlecht, wie sollen denn jetzt die nächsten 100 Tage kommen, wie soll denn das gehen? Sondern ich denke mir, okay, heute ist Tag 20, heute läuft's bisher nicht so gut, aber naja, ich jetzt da vorne kommt ein paar Kilometern, da kommt meine Mittagspause oder da kommt eine Verpflegungsstation und darauf freue ich mich und habe ich heute Abend wieder so ein Runners High und komme wieder in meinen Flow rein. Und der kommt ja auch viele Tage. Und morgen ist sowieso ein ganz anderer Tag. Und das Entscheidende ist ja, das ist für ganz viele Menschen, auch im Vorfeld von dem Projekt, das haben so viele Leute angezweifelt, dass man sich erholen kann bei einer Langdistanz, dass die Belastung einfach viel zu hoch ist. Aber das ist einfach nicht so. Man kann sich erholen. Und der Punkt ist, wenn ich weitermache, dann kann es mir an diesem Tag, kann das Runners High kommen. Oder an dem Tag kann es sein, dass es mir wieder besser geht. Und genauso kann es auch sein, dass es mir morgen besser geht und übermorgen. Und daran glaube ich.
Ja, ich höre so verschiedenste Strategien raus, wie du an so eine Sache mental rangehst. Einmal diese Meilensteine, ne? Dann einmal das positive Sprache, optimistisch denken, aber auch dieses Morgen wird's besser und dieses Belohnungen. Ne? Ich halte mir die Karotte vors Gesicht und renne hier quasi hinterher, weil das kennt natürlich auch jeder Sportler. Irgendwie, du machst ein hartes Workout oder einen großen Lauf oder irgendwas, einen großen Meilenstein. Und danach fühlst du dich auf dem Weg dahin richtig kacke teilweise, wenn du alles raushaust. Aber das Gefühl danach, unbeschreiblich. Und das willst du ja haben.
Also Belohnung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben das richtig zelebriert, Belohnungen. Auch während des Tages zwischen Zielen und vor allen Dingen im Ziel. Also ich habe ja, also auch die Challenge Rot, die haben ja für mich einen wahnsinns Zieleinlauf für jeden Tag aufgebaut mit vielen Leuten. Also es war jeden Tag ein emotionaler Zieleinlauf. Und ich habe dann irgendwann noch eingeführt, ich habe immer eine Medaille und eine Startnummer jeden Tag zu vergeben gehabt an die Community. Und am Anfang habe ich mir überlegt, ja, wer verdient denn das jetzt am meisten? Und dann hat es derjenige gemacht, der seine erste Langdistanz gemacht hat oder einen ersten Marathon oder sowas, hat dann die Startnummer bekommen. Und irgendwann haben wir dann eingeführt, wir machen jetzt noch abendliche Spiele im Ziel. Und das ging dann nicht lang, also es war fünf Minuten oder so, wo dann zwischen allen, die mit mir in Marathon gelaufen sind oder eine Langdistanz gemacht haben, die durften dann an den Medaillenspielen teilnehmen und konnten sich dann unter die Startnummer oder die Medaille des Tages verdienen. Und es waren dann so Sachen wie, zum Beispiel auch lustige Sachen wie Eierlauf zum Beispiel haben wir gemacht.
aber auch mal schön blinken. Nach dem Marathon Eierlauf noch ein Ei auf dem Löffel balancieren.
Genau, Eierlauf oder Blinken oder Salz, Tauziehen oder Limbo. Also es waren auch lustige Sachen. Und es war immer, man muss natürlich die Grenze, also es ist immer noch ein Hochleistungssportprojekt. Also wir wollten es auch natürlich auch nicht ins Lächerliche ziehen. Das heißt, da war irgendwo auch natürlich ein Limit von dem Ganzen. Es macht den Leuten Spaß. Und es war auch für mich irgendwie so, ja, auf die fünf Minuten am Abend, klar, ich muss danach auch dann sofort weg. Aber für mich war das irgendwie so, da ich mir jeden Abend, das wird wieder lustig. Da haben wir wieder irgendwie ein tolles Event am Abend. Und das ist sowas, wo ich einfach weiß, ich freue mich auf den Zieleinlauf. Und das hilft natürlich, wenn man den Marathon läuft.
Also definitiv auch als Strategie dieses Genießen. Kurz, also auch wenn es nur kurz ist, aber diese Belohnung, die man sich erarbeitet hat, trotzdem sich kurz mal fallen lassen und sich mal mitziehen lassen von der Energie von den Leuten, die da sind und sagen, okay, komm, jetzt haben wir mal kurz fünf Minuten Spaß und dann geht's wieder weiter.
Absolut, das gilt nicht nur für so ein Projekt, das gilt auch fürs Training, das gilt für alles im Leben. Wenn man etwas geleistet hat an einem Tag, dann sollte man sich abends auch was gönnen. Dann sollte man abends sich auch die Zeit nehmen, das zu zelebrieren, sich dafür zu belohnen. Weil somit wird das Positiv im Gehirn verankert. Und also es ist jetzt das Gegenteil von Frustessen, also von dieser, wenn man was nicht geschafft hat, dass man sich dann praktisch jetzt, damit mir besser geht, gönne ich mir jetzt was Schönes. Das bewirkt ja das komplette Gegenteil im Gehirn, ja. Sondern man belohnt sich fürs Scheitern letztendlich. Ja,
fürs Nichtstun.
Genau, also das Gegenteil sollte man nicht tun, sondern man sollte, wenn man was schafft, wenn man sich einen tollen Tag hatte, wenn man was geleistet hat, wenn man einen Erfolg hatte, dann sollte man sich auch mit einer Kleinigkeit belohnen und das Ganze zelebrieren, weil dann wird das im Unterbewusstsein genauso verankert.
Ja, was ich mir auch schwierig vorstelle, das habe ich auch in so ein paar Interviews von dir gehört, ist dieses, ja, die bereiten da einen Zieleinlauf für dich vor mit vielen Leuten und die jubeln dir ja auch zu, die feuern dich an und Co. Aber gleichzeitig, Anekdote aus diesem Jahr war ja Olympia und ich habe bei den Schützen zugeschaut und die Schützen, die fahren sich ja mental komplett runter, die schotten sich ja komplett ab, damit die so einen Herzschlag haben, der so ruhig wie möglich ist. Und diesen Zwiespalt kann ich mir gut bei dir vorstellen, dass du eigentlich sagst, naja, ich will mich jetzt nicht zu hoch pushen lassen, weil dann gehe ich vielleicht über die Grenzen hinaus, bin zu schnell, riskiere eine Verletzung, einen Sturz beim Fahrradfahren. Und gleichzeitig will ich mich aber auch belohnen und will ja diese Stimmung ein bisschen aufsaugen und Co. Wie bist du mit diesem Zwiespalt umgegangen?
Also bei mir ist natürlich jetzt nicht wie bei einem Schützen, der
das war übertrieben, ne? Das
volle Konzentration ist, braucht und einen Millimeter daneben. Also so ist es bei mir ja nicht. Bei mir, es waren 120 Tage, ich war nie allein. Es waren immer Leute dabei. Es waren am Ende Hunderte jeden Tag dabei, am letzten Tag ein paar Tausend. Und das war für mich auf der einen Seite unglaublich motivierend. Und ich muss sagen, das Positive, der Motivationseffekt, der ist auch stark überwiegend, weil das einfach, vor allen Dingen, wenn ich sehe, hey, das ist jemand, der sieht eigentlich unsportlich aus und der macht jetzt seine erste Langdistanz, seinen ersten Marathon mit mir. Also ich bewege Tausende von Menschen zum Sport. Das ist ja unglaublich toll, unglaublich motivierend. Und da vergeht dann die Zeit auch schneller. Also es ist einfach, wenn eine gute Stimmung ist, gerade im Rot am Kanal entlang joggen, das ist ja auch monoton, wenn man das alleine macht. Und so war einfach da für Stimmung und Abwechslung gesorgt. Da hat mich das an den meisten Tagen auch unglaublich motiviert. Und genauso gab es natürlich aber auch Momente, also beim Radfahren beispielsweise, wir waren einfach irgendwann auch sehr, sehr viele Radfahrer unterwegs. Das heißt, man kann dann auch nicht mehr in einer Gruppe fahren wegen Verkehr. Und wenn dann Leute in der Gruppe ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht Zweierreihe fahren und so und ist da, dann muss ich mich darum kümmern, dass die Leute die Verkehrsregeln einhalten. das ist natürlich dann jetzt gar nicht toll, muss ich sagen. Und beim Laufen auch, das waren gerade am Ende war es ja teilweise so, ich halte zum Pinkeln an und dann halten fünf Leute mit mir an und weil sie jetzt ihre Chance für die Frage und das Selfie gesehen und ich mache halt eine Langdistanz. Also da gibt es einfach auch den Punkt, wo es zu viel ist. Und da muss ich sagen, so ein Punkt, ich bin da auch nett und freundlich, es gab für mich einen Punkt, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, das geht jetzt echt ein bisschen zu weit. Da bin ich halt bei der Tag 60, war für mich ja die Challenge, da habe ich auch teilgenommen bei der Challenge Rot, also es war bei dem offiziellen Wettkampf. Und für mich ist meine 60. Langdistanz, ich bin hier im Wettkampf gerade, an der Challenge Rot. Und ich habe dann am Kalvarienberg, hatte ich oben meine Verpflegungsstation auf der Radstrecke, ich halte am Straßenrand kurz an, um was zu essen. Und dann kommen mehrere Leute angerannt mit meinem Buch und mit der Kamera, um ein Selfie zu machen. Und dann muss ich sagen, ich bin gerade mitten im Wettkampf und möchte jetzt einfach mal kurz anhalten, um was zu essen und nicht um jetzt gleich Selfies zu machen. Und das ist so dieses, wie soll man sagen, oder wenn ich nach dem Zieleinlauf im Ziel ist es alles okay, dann machen wir natürlich Fotos. Aber wenn ich dann schon im Auto sitze und es noch an der Scheibe klopft, um nochmal ein Selfie zu machen, dann ist es zu viel. Also es ist einfach so dieser Punkt. Ich habe am Ende, ist es so groß geworden, das Projekt, dass ich selber, also ich musste mich dann während des Tages natürlich auch, möchte ja die Leute haben, aber ich konnte nicht mehr frei entscheiden, wann es zu viel ist und wann nicht. Und dass man sich da abschottet dann in gewissen Situationen, das ist dann genauso nötig.
Ja, was ich mir vorstellen kann, was so ein Problem dabei ist oder warum Leute das gemacht haben, weil sie halt die Möglichkeit hatten, ne? Weil so ein Triathlon, der ist halt nicht abgesperrt. Ja, wenn du da mit dem Fahrrad irgendwo anhältst oder beim Joggen kurz anhältst, da stehen halt die Leute 2 Meter entfernt von dir und rennen halt auf dich zu. Aber sie realisieren nicht, dass das, was sie machen, ist ja eigentlich das Gleiche, wie jemand in dem Stadion macht, wenn er während dem Fußballspiel runterspringt, aufs Feld rennt und mit einem Spieler ein Foto macht. So dieses, hey, ich spiele hier Fußball. So, komm danach oder davor, ich habe Autogrammstunden, alles möglich, aber doch nicht jetzt.
Naja, bei mir war die Situation danach und davor ist für mich nicht besser, weil danach und davor geht es für mich direkt zur Recovery, weil ich wenig Schlaf habe. Also so jetzt Zeit für Autogrammstunden habe ich nicht, muss man ganz klar sagen. Das Liebste war mir tatsächlich auch während dem Sport, Hauptsache ich muss nicht anhalten. Mhm. Ja. Und dann ist es ja auch super und ist auch wunderschön. Es war einfach auch super, es war auch immer das Ziel, viele Leute da mit zu begeistern. Es ist einfach, irgendwann gibt's auch Tage, da ist es einfach zu viel. Ja, und es ist so, wenn du 50 Selfies am Tag gibst, dann ist es okay, wenn es dann 500 sind, dann ist es zu viel. Ja.
Wenn du jetzt diese Challenge vergleichst, wo du sagst, da warst du nie alleine über 120 Tage, vielleicht sogar danach und davor ein bisschen mehr, mit deinen anderen Challenges, wo du ja oft viel Zeit alleine verbracht hast, wie unterschiedlich war das oder was würdest du vielleicht auch präferieren in Zukunft?
Also ich habe bei meinen anderen Challenges war ich ja teilweise auch über Monate komplett alleine. Ja. Sibirien im Winter, da begegnet man nicht vielen Leuten zum Beispiel. Und beides hat was. Also ich muss sagen, wenn ich in der Wildnis irgendwo auf einem großen Abenteuer bin, da fehlt mir auch niemand. Das ist wunderschön, so mit der Natur alleine zu sein. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein geselliger Mensch und sowas wie ein Rot mit tausend von Leuten, die ich zum Sport begeister. Das ist auch unglaublich schön. Das, was ich bevorzuge am Ende, ist die Abwechslung. Also ich habe mich am Ende von dem Rotprojekt auf nichts so sehr gefreut, wie einfach mal alleine oder mit 1, 2 Freunden oder Familie ein bisschen auf den Berg zu gehen und meine Ruhe zu haben. Und trotzdem war Rot wunderschön. Und nach so einem großen Abenteuer freue ich mich dann auch wieder, wenn ich mal unter Menschen bin. Also es ist so dieses Kontrastprogramm. Und was Schönes. Und das war in Rot natürlich, also jetzt habe ich in beides auch die Extremen gehabt, beim Triathlon um die Welt während der Pandemie begegnet man nicht vielen anderen Reisenden. Da habe ich, sag ich mal, das Extremprogramm von Monate Einsamkeit gehabt. Und in Rot das Kontrastprogramm, es waren 120 Tage lang ganz, ganz viele Menschen jeden Tag. Und zwar nonstop, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und was ich bevorzuge ist, am Ende, wenn man Abwechslung hat.
Mhm. Wo würdest du sagen, dass du dich als Extremsportler und Abenteurer von anderen Extremsportlern und Abenteuern unterscheidest? Also gerade vielleicht auch mental.
Also ich mache was komplett anderes letztendlich. Ich mache Projekte, die so kein anderer macht. Und ist immer die Frage, Extremsportler ist ja ein sehr breit gefasster Begriff auch. Es gibt Extremsportler, die auch, sag ich mal, extreme Risiken eingehen und irgendwo runterspringen oder auf irgendwelche Berge klettern. Und dann gibt's Extremsportler, die extreme Distanzen zurücklegen, was eine komplett andere Herausforderung ist. Was ganz anderes. Das kann man in keinster Art und Weise miteinander vergleichen.
Ja. Und generell mental, weil es gibt ja auch viele diese Extremsportler, die gerade vielleicht auch so ein Hoch haben in unserer Gesellschaft, die sagen, hey, no pain, no gain, du musst dich durchkämpfen durch den Schmerz und erst dann wirst du großartig und es muss auch wehtun und all. Das hat ja auch so ein bisschen Hochphase aktuell.
Muss ich sagen, ist überhaupt nicht meine Botschaft. Ich bin gar kein Fan davon, jeden Tag zu schreien, wie hart das Ganze noch ist und dass ich mich hier durchkämpfe. Dass es bei 120 Langdistanzen hintereinander auch mal wehtut und hart wird, das muss ich nicht erwähnen. Das kann sich jeder auch von alleine denken. Und ich möchte die Botschaft senden, ich mache 120 Langdistanzen und ich habe Spaß dabei. Und ich schaffe das, und zwar mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das ist die Botschaft, die ich senden möchte. Also jetzt das komplette Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Weil am Ende muss ich auch sagen, wenn ich jetzt hier 120 Langdistanzen mache und mit schmerzverzerrtem Gesicht rumlauf und überall ruf, oh, das ist so hart, mir tut alles weh, ich bin der Härteste, dann gibt es eine schöne Headline in den Medien, aber andere Leute zu Sport inspirieren, tut es in keiner Art und Weise, schreckt sie eher davor ab. Mhm. Und vor allen Dingen ist es nicht so. Es wäre Show, muss ich sagen. Denn mir geht's nicht die ganze Zeit schlecht. Ich habe harte Momente, und genauso habe ich auch Momente, wo ich überhaupt keine Schmerzen habe. Und ich möchte Leuten zeigen, ich kann solche Projekte, ich schaffe das. Und es ist für mich unglaublich bereichernd. Es macht mir unglaublich viel Freude, auch der Prozess dazu. Und mit dieser Herangehensweise schafft ihr sowas auch. Also es ist ein komplett Gegensatz zu dem, was du gesagt hast.
Ja. Ich bin jetzt 36 und noch tut mir nichts weh. Ich habe keine Verletzungen. Aber wenn ich mit Kollegen über 40 spreche, wird sich das irgendwann ändern. Das hast du mal gesagt, gerade wenn wir von Verletzungen sprechen. Meinst du wirklich, so mit 40 ist dann so ein harter Cut?
Nee, also 40 ist auch nicht als harte Zahl gemeint. Also ist nicht als harter Cut gemeint. Ich bin jetzt 37 und ich habe wirklich null Beschwerden, gar nichts. Ich habe mich auch vor, während und nach dem Projekt in Rot medizinisch sehr, sehr gut untersuchen lassen. Ich bin gerade auch ein bisschen Versuchskaninchen für verschiedene wissenschaftliche Studien. Habe ich gehört,
ja, so eine Doktorarbeit auch, ne?
Genau, auch eine Doktorarbeit. Und nach jetzigem Stand der Erkenntnisse geht's mir bestens. Also wirklich top. Und ich muss auch sagen, was ich mache, ist, man kann immer sagen, es ist extrem, aber ich mache unglaublich viel Sport, ich achte auf meinen Körper, ich mache Yoga, ich mache Stabi, Ernährung und so weiter. Also ich achte auch wirklich drauf. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mein Lebenskonzept als Großes und Ganzes deutlich gesünder ist als das der meisten Menschen. Und daher, ja, ich gehe davon aus, ich kann es noch viele Jahre machen. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, irgendwann in seinen 40ern nimmt auf jeden Fall die körperliche Leistungsfähigkeit ab. Das geht für die extreme Ausdauer, was ich mache, nicht ganz so schnell wie bei der Schnellkraft. Daher Ausdauersport und so Projekte werde ich schon noch ein paar Jahre machen. Ob ich jetzt in 10 Jahren oder in 15 Jahren nochmal 120 Langdistanzen hintereinander machen könnte, bin ich mir nicht so sicher. Muss man einfach auch ganz ehrlich sagen, aber deshalb habe ich es ja jetzt gemacht.
Eben, da hat man solche Challenges dann früh in seinem Leben, wenn man noch jung und vital ist, ne? Das Leben, das du lebst, Jonas, hast du dieses Leben gewählt oder glaubst du manchmal, dass dieses Leben irgendwo dich gewählt hat?
Sicherlich ein bisschen beides. Und also mit dich gewählt, sag ich mal, zum Beispiel meine Familie, die das hat mich ja gewählt. Und da muss ich sagen, habe ich einfach ganz, ganz großes Glück. Mein Opa ist zum Beispiel Schlangenfänger in Afrika gewesen. Also ich bin von Anfang an schon so ein bisschen da auch dann ins Abenteuer hereingewachsen. Und in meiner Familie, auch wo ich dann den Schritt, ich habe ja bei BWL studiert im Ausland und habe dann so im Softwarevertrieb gearbeitet. Also ist durchaus ein Job mit Zukunft und guten Aussichten. Den habe ich gekündigt, um Profi-Abenteurer zu werden. Und das ist ja, also jetzt geht's mir finanziell gut, aber ich hätte mir vor 10 Jahren nicht erträumt, dass das mal so gut läuft. Also prinzipiell muss ich sagen, der Job des Berufsabenteurers ist der schönste Job der Welt. Und ja, ich bin auch einer von ganz, 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 ganz wenigen, die davon auch anständig leben können. Aber davon bin ich nicht ausgegangen, wo ich diesen Karriereschritt gemacht habe, sondern ich bin davon ausgegangen, das ist jetzt nicht der Job, um reich zu werden, sondern das ist der Job, um deiner Leidenschaft zu folgen und dafür tust du das. Und da würden die meisten Eltern sagen, sag mal, du gehst jetzt hier von einem gut bezahlten Vertriebsjob in das volle Risiko mit begrenzten Verdienstmöglichkeiten und Unsicherheit und allem. Was ist mit deiner Altersvorsorge? Und in meiner Familie haben alle gemeint, Na klar machst du das. Wie können wir dich dabei unterstützen, wenn du das möchtest? Wenn es deine Leidenschaft ist, dann tu es. Hauptsache, du bist glücklich. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, das hat mich ja auch ausgesucht, dass ich dieses Umfeld habe und auch in diese Situation gekommen bin. Und trotzdem muss ich sagen, ist der Großteil natürlich, ich habe mir das Leben ausgesucht. Und damit meine ich, ich treffe ja ständig Entscheidungen. Ich hab mich dafür entschieden, im Ausland zu studieren. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt flexibel zu bleiben. Ich habe mich dafür entschieden, keine hohen Fixkosten zu haben und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich mache die ganzen Projekte. Und das sind ja Dinge, Lebensentscheidungen, die ich ständig getroffen habe. Und wenn ich mit Mitte 20 oder Ende 20 einen anderen Weg gegangen wäre, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeiten gehabt, um sowas zu tun, beziehungsweise es wäre nicht so einfach gewesen.
Ja, fühlst du, weil jetzt auch das Finanzielle kurz angesprochen hast, fühlst du dich manchmal getrieben, dass du noch krassere Projekte machen musst, weil du jetzt auch gemeint hast, ne, ganz wenige können eigentlich davon leben, was sie da machen, von diesem Extremsport und Abenteuern, aber du bist in der glücklichen Situation, dass du es kannst, aber fühlst du dich da manchmal so getrieben, so, okay, jetzt, was ist das nächst krassere, was ich irgendwie machen kann, was mega viel Aufmerksamkeit und Sponsoren anlockt, weil, oder Preisgelder oder was auch immer, und wie kann ich das jetzt noch größer machen, damit die Leute nicht gelangweilt werden, weil in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es ja, wir gehen ja von einer Sensation zur nächsten, so jedes Video, Reel, was wir anschauen, muss ja geiler sein als das andere und krasser sein und übertriebener, also fühlst du dich da manchmal getrieben?
Nee, in keiner Art und Weise. Also dazu muss ich sagen, zum einen habe ich ja das große Glück, dass es mir jetzt bei mir auch läuft mit den Projekten. Und dadurch habe ich Freiheiten. Und dadurch habe ich, also wenn ich jetzt mit dem Rücken an die Wand stehen würde und meine Sponsoren unzufrieden sind, weil mein letztes Projekt nicht geklappt hat und ich weiß, okay, wenn die Sponsoren jetzt abspringen, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Dann hätte ich ja eher eine Denkweise, okay, mein nächstes Projekt, Hauptsache ich kann es vermarkten. Aber ja, wenn man Projekte gemacht hat, ich habe ja auch bei meinen Sponsoren ja ein Standing aufgebaut und habe da die Situation, meine Sponsoren, ich habe jetzt oft geliefert in den letzten Jahren. Und da wissen meine Sponsoren dann, den Jonas, lass mal machen, der wird schon wieder was Tolles bringen. Und wenn jetzt nicht in den nächsten Monaten, dann halt nächstes Jahr. Und das ist auch so. Also es sind langfristige Partnerschaften. Okay. Ich habe keine Verträge, wo jetzt drin steht, okay, nächsten Monat musst du das und das bringen. Sondern ja. Es sind Partnerschaften und mit ganz tollen Sponsoren und Firmen. Und da wissen alle, dass es langfristig passt. Und ich sag's doch mal so, wenn ich Projekte mache aus dem Grund, weil ich glaube, damit viel Geld zu verdienen und maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann schafft man sowas wie Rot gar nicht. Das ist viel, das muss man bedingungslos von innen heraus wollen und nicht, weil man dahinterher die großen Verdienstmöglichkeiten sieht. Das muss von innen intrinsisch motiviert sein. Und ich sag's doch mal so, ich bin erfolgreich, weil es authentisch ist und weil die Leute glauben und sehen, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Und daher für mich neue Projektideen, die wichtigste Frage, die ich mir bei jedem Projekt stelle, ist, würde ich das auch tun, wenn es nicht mein Job wäre? Würde ich das auch tun, wenn ich damit kein Geld verdienen würde? Und die Antwort muss ein Ja sein, weil nur dann werde ich auch langfristig meine Leidenschaft dafür behalten und auch dann ist langfristig das auch erfolgreich, weil dann ist es authentisch, dann zahlt es auf meine persönliche Marke ein. Und wenn ich ein Projekt mache, wo ich authentisch mit Leidenschaft für brenne, ja, dann interessiert es auch die Leute. Und nicht, weil ich irgendwie überlege, okay, wo zahlt der Sponsor am meisten Geld, damit ich irgendwas Extremes mache. Das ist ganz, ganz kurzfristig gedacht.
Ja, das war auch ein guter Tipp für alle angehenden Extremsportler und Abenteuer, nicht seine Seele zu verkaufen zu früh, sondern authentisch bleiben, auch wenn es vielleicht harte Zeiten am Anfang sind. Du hast es ja auch gerade gemeint, warum machst du das? Du machst es einerseits, weil du Bock drauf hast, aber andererseits machst du es auch, hast du mal gesagt, weil du es kannst. Und das ist ja auch der Titel dann von deinem neuen Buch, habe ich gelernt. Erzähl uns noch ganz kurz, wo kann man das dann finden, wo kann man das kaufen und wo kann man auch dich und deine neuen Projekte dann sehen?
Also mich mitverfolgen kann man natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn und so weiter. Und dann kommt jetzt am 14. November das neue Buch, Weil ich es kann, raus. Es erzählt die Geschichte von meinen 120 Langdistanzen am Stück in Rot. Und mit dem Buch, ich möchte vor allen Dingen, dass es den Leuten, die es lesen, so geht wie den ganzen Sportlern und Menschen in Rot, die einfach motiviert waren, Sport zu machen. Und man kann es schon vorbestellen aktuell überall, wo es Bücher gibt, also bei Thalia, Amazon oder in der lokalen Buchhandlung. Und dann ja, kommt ein Film raus im Frühjahr und ich halte viele Vorträge und bin gerade noch ein bisschen am Abtrainieren, etwa 40 Stunden die Woche, um auch so den Körper von 100 Stunden auf 40 Stunden so eine sanfte Landung zu geben. Und es geht dann aber direkt über ins Training fürs neue Projekt. Ich habe ab Januar wieder ein neues Projekt. Das wird dann so eine Serie an Mikroabenteuern und da kann man auch mal mitmachen. Ist aber noch streng geheim, also ich werde es nächsten Monat bekannt geben.
Sehr gut. Wir sind sehr gespannt, was im Januar dann veröffentlicht wird. Jonas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht.
Danke dir, das hat's, ja.
Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für euren nächsten Wettkampf und seid gespannt, folgt dem Jonas, kauft sein Buch, schaut seinen Film und wartet, was er im Januar postet. Vielleicht könnt ihr ja mitmachen. Und ansonsten vielen Dank wieder fürs Einschalten. Bleibt sauber und seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.